Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu einer weiteren Episode Naturopathie meets Rapid Science. Thomas und Simon sind wieder am Start. Danke Männers, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und vor allen Dingen, dass ihr wieder die Studien vorbereitet habt. Ja, erstmal willkommen. Geht's euch gut? Was macht die Hypertrophie?
Hallo Arne, erstmal.
Moin, moin erstmal.
Läuft alles gut. Training so gut wie noch nie, zumindest bei mir. Ich hoffe, ich spreche auch für Simon.
Ja.
Werde uns aber gleich sagen. Und nee, alles auf dem Weg. Ja, gibt nichts zu meckern momentan bei mir.
Sehr schön. Ja, dem kann ich mich echt anschließen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das letzte Update war, im letzten Podcast.
Du wolltest auf die Bühne gehen, meintest du.
Ja, habe ich auch.
Stimmt, im Juli,
ja.
Ne?
Ja. Ja.
Nee, aber ich glaube, letztes Mal habe ich auch schon gesagt, dass ich wieder so richtig anknüpfen konnte, dass ich mich wieder so auf mein altes Niveau, sage ich mal, zurückgekämpft habe, was irgendwie ja so ein bisschen so einen Dip hatte um die Weihnachts- und Neujahrszeit. Aber ja, also Training läuft bei mir genau das Gleiche, richtig, richtig gut, macht Bock. Und ich will jetzt tatsächlich auch mal wieder ein bisschen hochgehen mit dem Gewicht.
Ich auch.
Ja, Thomas, ja. Bei dir auch, oder?
Ja, also ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir war es lange so, dass ich ewig auf einem Gewicht war. Mhm. Ich war nach meiner Prep lange so bei 93, 95 Kilo, weil ich mich damit auch einfach wohlgefühlt habe und gar nicht so das Verlangen hatte, hochzugehen. Dann bin ich so hoch auf so eine 97, wo ich mich auch noch gut gefühlt habe. Und jetzt in letzter Zeit, weil das Training auch so gut läuft und ich habe so einfach das Gefühl, jetzt muss ich machen. So, dass einfach nur Qualität draufkommt und da denke ich mir, ich hau jetzt rein, jetzt ist der Punkt, ich spüre es einfach und ich will hoch auf 105, das sind jetzt noch 5 Kilo und ja, ist bei mir genauso, Simon.
Du hast es gerade perfekt zusammengefasst, wirklich, das ist genau auch die gleiche Intention, die ich habe, weil Training läuft wieder eben richtig gut. Ich bin auch immer so bei meinen, ja, so 93 Kilo plus minus, das ist so mein Wohlfühlgewicht.
Mhm.
Training läuft richtig gut, ich performe richtig gut, ich werd aktuell eigentlich ziemlich kontinuierlich stärker, ich habe richtig Bock und genau das Gleiche, es fühlt sich einfach gerade so nach diesem richtigen Moment an. Ich war jetzt relativ lange bei diesem Gewicht, plus minus 1-2 Kilo. Körperfett ist, würde ich sagen, bei dem Gewicht so tief, wie ich es noch nie hatte und jetzt eigentlich eine perfekte Ausgangslage, um mal ein paar Kilo nach oben zu gehen.
Das bilde ich mir auch ein mit dem Körperfett. Also
ja.
Zumindest, wenn ich so ein bisschen flexe nach dem Training, denke ich mir so, puh. Aber das bestätigt diesen Moment, weißt du?
100%ig.
Dieses, mach jetzt.
Genau. Hast du dir einen zeitlichen Rahmen vorgenommen oder sagst du, nee, jetzt einfach mal mitnehmen, laufen lassen und dann schauen?
Eigentlich ja, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte eigentlich ungefähr in 16 Wochen 5 Kilo draufpacken. Mhm. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin jetzt schon hinterher. Es wird länger dauern. Aber ich stress mich jetzt auch nicht. Ich gucke, dass ich so kontinuierlich hochkomme. Vielleicht so halbwegs den Rahmen einhalte plus einen Monat oder so.
Ja.
Und ja, aber es ist halt immer so ein bisschen wochenbedingt, wie viel los ist, wie gut ich zum Essen komme. Und da ist eine Woche mal ein bisschen besser, dann wirft es mich eine ein bisschen zurück. Aber ich sag mal so, langfristig soll das Ganze natürlich irgendwo dann nach oben zeigen.
Ja, okay. Wie geht's vom Essen aktuell noch?
Ziemlich leicht. Also hätte ich oft mehr Zeit und mehr zur Verfügung, mehr da, dann wird auch deutlich mehr reingehen. Also damit habe ich gerade überhaupt gar kein Problem.
Okay.
Bei dir schon am Kämpfen, oder?
Nee, noch gar nicht. Also ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn ich wieder so... Also ich will schon auch mal so Richtung dreistellig auf jeden Fall, weil ich das so zumindest im wirklich so im Durchschnitt noch nie hatte.
Ja.
Ich weiß nicht, wenn du dich daran erinnerst, so vor 2, 2,5 Jahren, so in meiner letzten so richtigen, in Anführungszeichen, Aufbauphase, als du mir auch extrem viel geholfen hast, was so Ernährung angeht und vor allem das Dranbleiben angeht.
Ja.
Da war ich ja so bei meinem Peak, so bei 98,5 ungefähr, so im Wochendurchschnitt. Und ich musste ja unfassbar viel essen.
Ja.
Und ich bin gespannt, wenn ich wieder mal so in der Gewichtsregion bin, ob das immer noch so ist oder nicht mehr.
Ja. Und ich kann mich jetzt dran erinnern, jetzt wo du es gesagt hast, wir haben es ja wirklich zusammen gemacht, das hatte ich schon ganz vergessen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass wir ziemlich viele Mahlzeiten mit Öl drüber hatten. Ne?
Ja. Viel Öl, viel Eis, viel alles einfach.
Jungs, was müsst ihr denn essen? Was für Mengen müsst ihr denn da kommen, sag mal?
Also ich weiß, Simon war ganz schön
hoch. Ja.
Hoch. Lass mich nicht lügen, aber war es eine hohe 4000?
Ja, ja, ich glaube, es waren gegen Ende irgendwie so fast, ich glaube, 4800 oder so.
4800 habe ich auch im Kopf, ja.
Ja, das ist, ja. Weil ich meine, wenn man das so sagt, ja, wahrscheinlich denkt sich jeder so, ja, komm, 4800, da isst du irgendwie zwei Pizzen am Tag und dann hast du schon die Hälfte der Kalorien voll. Das ist schon so, wenn man das mal für einen Tag oder auch eine Woche oder so macht, das geht.
Ja.
Aber wenn du halt schon davor irgendwie 8 oder 10 Monate nur im Kalorienplus warst, du bist schon so gesättigt, du wachst irgendwann auf morgens und hast gar keinen Bock zu essen. Und wenn du dann weißt, so, oh, heute 4800 Kalorien und also, wenn du das Frühstück auslässt, dann ist schon der Tag,
da
kommst du gar nicht mehr hinterher. Dann,
ja. Also Pizzen mit Olivenöl drüber.
Genau, richtig.
Aber Arne, habe ich es richtig im Kopf, dass du in letzter Zeit auch ein bisschen gecuttet hast oder vertue ich mich da gerade?
Nee, oh ja, ungewollt.
Aber ja, schon gecuttet.
Ich bin ja seit meinem Wettkampf vor anderthalb Jahren jetzt, das ist anderthalb Jahre her, konstant von 74 auf, wo war ich, bei knapp 90 hoch. Mhm. So ohne Pause halt. Also sehr, sehr langsam, ne, über den Zeitraum. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht unterbrechen. Ja, also war dann auch irgendwann so bei 89, war bei mir dann halt Stopp, wo ich dann auch gemerkt habe, so, das wird einfach nicht, kennt man ja, ne, es wird nicht mehr, man isst dann mehr und es wird trotzdem nicht mehr und so weiter. Und dann habe ich es geschafft, vor fast zwei Wochen bald schon, nach der IMBA Netherlands mir irgendeine Lebensmittelvergiftung einzuheimsen. Mhm. Und war halt 3 Tage nicht in der Lage, was zu essen und geschweige denn auch richtig was zu trinken. Und ich habe halt mal locker 4,5 Kilo verloren in den 3 Tagen. Und die sind tatsächlich bis heute nicht komplett wieder aufgetaucht. Also ich bin so ein bisschen betrübt. Diesbezüglich. Mhm. Also mehr als 87 habe ich noch nicht wieder auf die Waage gebracht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Also du wirfst ja jetzt nicht in, also Magen-Darm war natürlich komplett leer. Ja, irgendwie hast du natürlich auch ein Defizit des Grauens. Aber wo sind die 2,5 Kilo geblieben? Mhm. Weißt du? Also es ist ja jetzt nicht, ich habe ja jetzt eine Woche nichts gegessen oder so. Ja, also ich habe halt ungewollt gecuttet so. Ich wollte eigentlich so, mein Top waren bei 93, glaube ich. Und ich wollte halt mal so auf 95 hoch, bevor ich wieder runtergehe. Da bin ich jetzt erstmal meilenweit von entfernt, komischerweise.
Ja gut, aber so hast du was zu tun.
So habe ich was zu tun.
So kann man es auch sehen.
Ja. Also Tipp an alle da draußen, geht niemals zu diesen räudigen chinesischen Buffets. Lass das sein, wirklich, lasst es sein. Ich habe vorher, meine Intuition hat schon gesagt, mach es nicht. Mhm. Alle wollten halt hin und hast es gemacht und das war dann das Outcome.
Dann also lieber TK mit Olivenöl drüber.
Definitiv.
Ja.
Alles TK und dann ist alles sicher.
Ja, sehr gut.
Juri, jetzt wissen alle, wie schwer wir sind, wo wir hinwollen. es wird ein kalorienreicher Sommer.
Jo.
Für diese Podcast.
Ja. Neue Badehosen kaufen, ey.
Ja. Passen alle nicht mehr. Alright. Wollen wir in die Thematiken reinstarten? Wollen wir sie immer halten? Thomas legt vor.
Ja, ich lege vor. Und ich sage schon mal vorab, ich habe mir wieder Mühe gegeben, eine Studie rauszusuchen, die uns betrifft und uns Hoffnung gibt. Also, es geht um Wadentraining. Sehr interessantes Thema. Also genau mein Thema. Die Studie heißt Greater Gastrocnemius Muscle Hypertrophy After Partial Range of Motion Training Carried Out at Long Muscle Length. Heißt es Length? Wird es Length, Länge ausgesprochen? Ja. Gut. Von Cassiano et al. 2022. Im November rausgekommen. Die Studie ist jetzt aber erst so in den letzten Wochen in den Umlauf gekommen. Vielleicht habt ihr sie hier und da schon mal so ein bisschen online gesehen. Sei es drum. In der Studie geht es um Partial Range of Motions in gedehnter Position, verkürzter Position versus eine Full Range of Motion. Also in meinen Augen ein sehr, sehr spannendes Thema momentan, was ja ganz schön im Kommen ist. Der Aufbau der Studie sieht folgendermaßen aus. Wir hatten 42 junge und gesunde Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren, die in drei Gruppen eingeteilt wurden. Gruppe 1 trainierte Wadenheben an der Leg Press über eine volle Range of Motion über 50 Grad. Gruppe 2 trainierte 25 Grad in der gedehnten Position und Gruppe 3 25 Grad in der verkürzten Position. Wenn ich es richtig gelesen habe, war die Leg Press speziell präpariert, dass diese Bereiche eingehalten werden. Ne? Dass die da nicht irgendwie selber gucken müssen, sondern da war irgend so ein Stopp mit eingebaut. Fand ich ehrlich gesagt ganz cool, dass sie es so gemacht haben. Trainiert wurde für insgesamt 8 Wochen, 3 Einheiten pro Woche. Wenn ich mich recht erinnere, war es Montag, Mittwoch, Freitag, also ziemlicher Standard. Ausgeführt wurden immer 3 Sätze à 15 bis 20 Wiederholungen bis zum konzentrischen Muskelversagen. Die Pausenzeiten betrugen 60 bis 90 Sekunden, auch hier Standard, würde ich sagen, alles. Und das Trainingsgewicht innerhalb dieser 15 bis 20 Reps wurde halt immer angepasst, dass die in diesem Bereich blieben. Also meistens wurde es nach oben angepasst, weil die sind ja besser geworden. Hypertrophie wurde via Ultraschall an der Außenseite, also lateral an der Wade gemessen, also am Gastrocnemius, und an der Innenseite, also medial. Und das war auch schon der Studienaufbau. Jetzt komme ich zu den sehr coolen Ergebnissen. Die Partials in gedehnter Position ließen die Innenseite der Wade signifikant stärker hypertrophieren als die volle Range of Motion und auch signifikant stärker als die Partials in verkürzter Position. In greifbaren Zahlen, also in Prozent, verbesserte sich die gedehnte Position um 15,2%, die volle Range of Motion um 6,7% und die Partials in verkürzter Position um 3,4%. Also ich finde schon mal relativ beeindruckende Ergebnisse. Partials in gedehnter Position ließen die Außenseite der Wade signifikant stärker hypertrophieren als Partials in verkürzter Position, prozentual hier 14,9% versus 6,2%, aber nicht signifikant stärker als die volle Range of Motion. Aber die volle Range of Motion hat 7,3% gegained. Nochmal die gedehnte Position 14,9. Ja, also prozentual das Doppelte. Die Effektstärken, auch wenn es nicht signifikant war zwischen gedehnter Position und voller Range of Motion, die Effektstärken favorisierten auf jeden Fall die gedehnte Position im Gruppenvergleich. Das war es auch schon zu den Ergebnissen. Limitation eigentlich so ein bisschen die üblichen. Die konnten nicht wirklich die Ernährung tracken, wer hätte es gedacht. Die Aktivität außerhalb der Studie auch nicht wirklich. Und dass es, ich sag mal, nur über 8 Wochen ging, es sind so Standardlimitationen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was mich ein bisschen, es hat mich nicht gestört, aber ich hätte es besser gefunden, wenn sie ein Within-Subject-Design benutzt hätten. Sprich, ein Bein eines Probanden trainiert in einer Range of Motion und das andere in einer anderen Range of Motion. So hat man eigentlich die Kontrolle über eine Person immer besser drin. Und hier und da wird das eigentlich auch genau bei solchen Studien gemacht. Ich habe mir gedacht, eigentlich hätte es sich auch hier sehr, sehr gut angeboten. Wenn wir die Studie in die gesamte Studienlage einordnen, wir haben hier eine ähnliche Studie von Pedrosa et al., wo die das mit Quads gemacht haben, wo die auch zum Beispiel eine volle Range of Motion gegen eine partial Range of Motion in gedehnter Position verglichen haben. Da gab es auch noch andere Vergleiche, aber die gedehnte Position Partials hat hier auch relativ gut abgeschnitten, auch wenn ich mich recht erinnere, weitestgehend signifikant gegenüber der vollen Range of Motion. Wir haben eine Studie von Goto et al. 2019, die hat, French Press, glaube ich, verglichen. Hier muss man aber fairerweise sagen, hier wurde eine volle Range of Motion gegen eine partial Range of Motion eher in mittlerer Position, würde ich sagen, verglichen. Simon, falls du dich daran erinnerst, die hatten wir damals in unserem Seminar drin. Hier gab es auch so absurd gute Ergebnisse für die partial Range of Motion, die sehr ähnlich den Ergebnissen sind, die ich gerade vorgestellt habe, aber sogar noch krasser. Mhm. Und dann gibt es noch im Vergleich von gedehnten Positionen Partials zu einer vollen Range of Motion noch eine Studie, irgendwas Wackernhardt oder sowas. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe es mir leider auch nicht aufgeschrieben. Da haben die eine Leg Press, eine volle Range of Motion getestet gegen Partials. Aber wenn ich mich recht erinnere, waren die Partials in der Studie irgendwie nur über 9 Grad in einer Leg Press. Also ich habe nicht genau durchgelesen, aber wer weiß. Vielleicht ein kleiner Hin für den nächsten Podcast. Simon wird uns im nächsten Podcast, wollte er eigentlich schon in diesem Podcast machen, hat er aber verkackt, muss man ganz klar sagen. wird Simon uns eine Meta-Analyse zu genau dem Thema vorstellen, wo all diese Studien mit drin sind. Das weiß ich, aber nicht die Studie, die ich gerade vollständig vorgestellt habe. Die ist komplett neu, die ist da noch nicht drin. Deswegen schaltet nächstes Mal auf jeden Fall wieder ein, um da auch einen gesamten Überblick für die gesamte Literatur zu bekommen, weil es sehr, sehr spannend ist. Genau, weitere Anmerkungen und dann bin ich auch schon durch. Also ich denke, es kommen jetzt immer mehr Studien, wo Partials in gedehnter Position gegen eine volle Range of Motion verglichen werden. Und erstaunlicherweise, ich hätte es vor 2 Jahren ehrlich gesagt nicht gedacht oder eher vor 3 Jahren nicht gedacht, dass eine Partial Range of Motion in gedehnter Position so gut abschneidet im Vergleich zu einer vollen Range of Motion, finde ich relativ besonders. Und ich denke, in dieser Thematik steckt noch viel drin, dass man da auf jeden Fall weiter untersuchen sollte, was Studien angeht. Weil es klingt bisher wirklich, wirklich vielversprechend. Ja, und dann so zur Einbindung in die Praxis. Ich bin da momentan selber so ein bisschen am Rumprobieren, aber darüber können wir gleich ein bisschen sprechen. Ich weiß noch nicht, ob ich anhand dieser wenigen Studien sagen würde, ich würde eine volle Range of Motion komplett ersetzen gegen eine partial Range of Motion. Aber ich denke, man kann es hier und da einstreuen, um sich selber ein Bild zu machen. Aber voll ersetzen würde ich es nicht, weil, und jetzt kommt ein bisschen was Witziges, ich hätte gesagt, dass die Standardisierung von so halben Reps in gedehnter Position vielleicht ein bisschen schwieriger ist als eine volle Range of Motion. Aber jetzt kommt ein Aber. Ich habe ja meine Notizen hier ungefähr schon vor 1 oder 2 Monaten vorbereitet und habe genau das reingeschrieben. Und in der Zwischenzeit habe ich mein Rückentraining ziemlich krass auf Partials ausgelegt. Also ich mache immer meine Backoff-Sätze, sind Partials. Ja? Einfach so ein Selbstexperiment, was sich gerade sehr, sehr gut angeboten hat nach meiner Therapie und so weiter. Und eigentlich muss ich den Punkt zurücknehmen. Es ist ehrlich gesagt überhaupt nicht schwer, Partials in gedehnter Position, also so eine halbe Rep gut zu standardisieren. Es ist relativ easy, da ein gutes Gefühl für eine halbe Bewegung aufzubauen. Das wollte ich nur gesagt haben. Also das Denken hat sich bei mir komplett verändert. So, und das war's auch.
Also erstmal, ich starte mal direkt rein, wenn ich darf, weil es gerade sich anbietet zu dem letzten Punkt. Also vorneweg, mega interessantes Themengebiet. Ich finde es auch ultra spannend, weil es auch irgendwo historisch gesehen schon viel angewandt wurde, vielleicht noch nicht mit der Wissenschaftlichkeit, die wir heutzutage haben und sicherlich auch anhand der Ergebnisse, die wir bisher haben, sehr, sehr viel Potenzial noch bietet für die Zukunft. Und ich bin mir auch sicher, dass da mehr kommen wird. Aber direkt angeknüpft an deine praktische Umsetzung von Partials, machst du es dann rein abhängig vom Gefühl? Also weißt du einfach irgendwann rein intuitiv, okay, jetzt bin ich in der vollen Dehnung und jetzt habe ich genau oder ungefähr bis zur Mitte gezogen? Oder machst du es anhand irgendwie, du schaust, wo ist jetzt der Griff im Verhältnis zu irgendeinem anderen Teil vom Gerät oder so? Oder? Nee.
Also ich mache es genau, wie du zuerst angesprochen hast, rein nach Gefühl. Ja. Ich filme das natürlich auch ab und zu und gucke mir dann die Reps auch an, ob die wirklich zum Beispiel gleichmäßig sind. Und dann habe ich eigentlich nach der ersten Einheit festgestellt, dass sowohl vom Feeling es sich eigentlich ziemlich akkurat angefühlt hat, was die Wiederholbarkeit angeht. Und dann habe ich mir auch die Videos angeguckt und dachte mir nur so, also das sieht für mich ziemlich ähnlich aus zwischen den Reps. Also ich spreche jetzt nicht um 1-Zentimeter-Vergleich, ne? Da wird schon ein bisschen auseinandergehen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass das wirklich, wirklich leicht war. Auch zum Beispiel beim Wadenheben mache ich es auch. Also eigentlich fast genauso wie hier in der Studie. Und auch da muss ich sagen, zumindest mir fällt es überhaupt nicht schwer, da ein gutes Gefühl für diese Partials zu entwickeln. Und wie gesagt, ich habe vorher anders gedacht. Ich dachte, es wäre schwerer, da nicht voll durchzuziehen und nicht einen ganz klaren Start- und Endpunkt zu haben. Aber vielleicht ein kleines Edit. Für die Partials, die ich immer im Backoff-Satz mache, erhöhe ich meistens, wo es möglich ist, nochmal voll das Gewicht für die Übung. Und die Partials, die ich dann ausführe bis zu dieser Position, das ist eigentlich quasi die End-Range of Motion, weil ich nicht weiter gezogen bekomme. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber auch nicht bei allen Übungen, nicht bei allen Übungen. Aber bei manchen ist es tatsächlich so, wie ich es gerade gesagt habe.
Ja, ja. Okay, ja, interessant, interessant. Ob das vielleicht dann auch noch so ein Mitfaktor ist, wieso es eben so gut funktionieren kann, gerade wenn du halt dann sagst, du nimmst bewusst mehr Gewicht im Vergleich zu dem, du lässt es gleich und machst halt einfach weniger Range of Motion.
Vielleicht noch eine Zusatzinfo, bevor wir dann Arne endlich was sagen lassen. Ja. Das hatte ich nicht gesagt, ist mir jetzt gerade eingefallen. Die Load Progression zwischen den Gruppen, also im Grunde stumpf gesagt, wie sie sich gesteigert haben über den Studienverlauf, über die 8 Wochen, die war in der Partial Range of Motion Gruppe in gedehnter Position. Ich glaube aber auch in verkürzter Position. Ich meine, sie war sogar signifikant stärker als die Follow Range of Motion. Das heißt, Partials in gedehnter Position hast du wahrscheinlich die Tendenz, schneller, stärker zu werden. Und hier habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, eventuell interessant für Powerlifter, mehr Partials in gedehnter Position zu machen. Also auch für uns definitiv, weil auch wir, wenn wir nur Muskeln wollen, ist ja genauso wichtig. Aber trotzdem, um vielleicht ein bisschen spezifischeren Kontext zu haben und das mit einzubauen, dachte ich mir, wenn sich das in zukünftigen Studien auch so deckt, dann wäre es eigentlich eine interessante Sache, auch für Powerlifter zum Beispiel an einer Leg Press vielleicht nur die gedehnte Position auszuführen. Oder wo auch immer. Ich meine, ist ja dann eben selbst überlassen. Aber ist mir so in den Kopf gekommen. Ist, denke ich, eine interessante Sache.
Ja.
Ja. Was soll ich sagen? Also, Thema, wie ihr schon gesagt habt, ist ja allgegenwärtig. Und wenn ich es richtig gehört habe, sind da ja auch noch 1-2 Studien aktuell in Gange, ne, die da relativ großumfänglich was machen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Herr heißt.
Milo
Wolf oder?
Ja, ja, ich nenne ihn einfach Milo Wolf,
Milo.
So wie ich es lese. Wolf. Ja, Wolf. Mit dem habe ich auch kurz geschrieben bei Instagram. Super netter Typ, hat mir sogar Sprachnotizen zurückgesendet. Ich hatte so 1-2 Fragen zu Studien. Der hat mich zum Beispiel auf die Studie mit der Leg Press hingewiesen. Aber in der Studie gab es nicht wirklich Vorteile für die Leg Press in gedehnter Position, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich bin aber nicht zu 100% sicher. Der macht auf jeden Fall, Arne, ich meine eine Studie zum Lat, die, glaube ich, sehr, sehr interessant sein könnte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, heißt der Christopher Barraquette?
Genau.
Ich glaube, macht der nicht auch eine? Ich weiß es nicht, aber wie du gesagt hast, sind 1-2 im Umlauf, die jetzt auf jeden Fall noch kommen werden.
Also, ja, wir werden glaube ich, in der Zukunft da noch viel mit drüber sprechen und wahrscheinlich auch viel anwenden. Und dann wird es aber sicherlich natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis sich dann natürlich irgendwas irgendwelche Ergebnisse wirklich herauskristallisieren. Ne? Aber was mir halt bei dem Thema Waden jetzt halt in den Sinn kam, vielleicht haben deswegen alle so schlechte Waden, weil alle natürlich, glaube ich, die letzten Jahre oder immer Full Range of Motion, ne? Zwar auch immer auf den Stretch, aber halt wichtig immer diese Peak Contraction, ne? Dass da alle immer so drauf waren und halt das ja No-Go war, jetzt quasi zu schwer Waden zu trainieren, ne? War ja dann so, und dann kannst du ja nicht machen, mach mal leichter und dann, ne? Ob's daran liegt.
Ja, ich bin mir sicher, es hat auch noch ein paar andere Faktoren. Aber ja, keine Ahnung, also vielleicht gibt es ein paar extra Gains, wenn man nur in der genähten Position bleibt. Ich meine, zum Beispiel bei uns, man darf ja nicht vergessen, die Follow Range of Motion in der Studie, die ich vorgestellt habe, die hat ja auch gute Gains gemacht, ne? Die hat hier 6,7% und 7,3% gemacht. Und das über einen langen, langen Zeitraum, so lang wie wir trainieren. Ich glaube, ich würde jetzt nicht das Argument nehmen, dass das nur der Grund war, warum wir scheiß Waden haben. Vielleicht noch ein paar genetische Gründe oder vielleicht auch Fokusgründe, die nicht so ernst zu nehmen.
Vielleicht nochmal eine Frage, kleines bisschen in eine andere Richtung, aber natürlich trotzdem im Kontext dessen. Denkt ihr oder wie ist eure Meinung dazu oder eure Ansicht basierend auf dem, was wir bisher wissen? Ist es muskelgruppenspezifisch oder könnte es muskelgruppenspezifisch sein? Weil, einfach kurzer Denkanstoß, ich denke, es gibt durchaus Muskelgruppen, die man mit so den gängigen Krafttrainingsübungen durchaus besser in eine wirkliche gestretchte Position bringen kann als andere. Also zum Beispiel Waden, natürlich super, eingelenkiger Muskel, kannst dich richtig schön runterdrücken lassen vom Gewicht. Der Muskel wird sehr wahrscheinlich auf eine sehr, sehr hohe Spannung kommen. Jetzt mal überlegt bei sowas wie dem Quadrizeps. Ich meine, klar, am Beinstrecker, idealerweise, vielleicht hast du sogar einen liegenden Beinstrecker, ist natürlich ganz geil, gibt's aber, habe ich persönlich noch nie in echt gesehen. Denkt ihr, es gibt da durchaus auch Unterschiede?
Arne, willst du oder soll ich?
Also interessant, dass du sagst, den Gedanken hatte ich vorhin halt auch schon. Lässt sich halt immer schwer quantifizieren, halt, welche Muskeln ja so von ihrer Fiederung vielleicht halt, ne? Da vielleicht, ob das da so mit reinspielt, aber habe ich halt auch schon drüber nachgedacht. Jetzt zum Beispiel, was mir halt immer einfällt, ist, sind halt die Glutes. Wie kriegst du die halt gut gedehnt, halt, also richtig brutal gedehnt, kriegst du halt schwer hin, halt, ne? Oder seitliche Schulter, genau. Ja. Kriegst du halt ganz, ganz, ganz schwer hin. Aber ich, ja, könnte mir halt definitiv vorstellen, dass je mehr da geforscht wird und gerade dann verschiedene Muskeln da mal untersucht werden, dass da sicherlich verschiedene Ergebnisse immer rauskommen, weil das einfach bei vielen einfach schwer praktikabel ist und da natürlich auch irgendwie, soll ich sagen, eine Alltagsanpassung stattgefunden hat bei dem Muskel halt, ne? Dass der das einfach, ja, sich wenig anpasst vielleicht daraufhin.
Also ich kann es auch nicht zu 100% beantworten, aber ist tatsächlich eine Frage, die ich oft in einem Q&A bekomme, ob ich denke, dass es bei allen Muskeln zutrifft. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich denke, das Sicherste ist einfach, wenn wir Studien abwarten, die halt untersucht werden auf spezifische Muskelgruppen. Das ist das Leichteste in meinen Augen. Aber ich sag mal so, Chris Beardsley hat ja immer sehr viele Artikel darüber, wo er Theorien darüber aufstellt, welche Muskeln davon profitieren und welche nicht. Und da geht es primär eigentlich um die Sarkomerlänge. Wer Bock hat, kann mal meinen Artikel auf meiner Seite dazu lesen. Es geht um die Sarkomerlänge und wie lang die werden und ob die vom Stretch profitieren oder nicht, von passiver Spannung. Und wenn ich mich recht erinnere, ich mag aber falsch liegen, hat er, glaube ich, zum Trizeps, glaube ich, geschrieben, dass der Trizeps nicht profitieren würde. Und ich für meinen Teil würde sagen, die Studien, die wir haben, zeigen eigentlich schon, dass er profitiert. Und aber letztendlich kann ich schwer sagen. So rein von meinem Gefühl hätte ich gesagt, Glutes definitiv, wie du gesagt hast, Arne, die kriegt man nicht so richtig krass gestretched. Ich habe ja auch im letzten Podcast, glaube ich, schon gesagt, so Bizeps habe ich auch nicht das Gefühl, dass man den so richtig zum Zerreißen gestretched bekommt. Sind jetzt auch zum Beispiel zwei Muskeln, wo ich es in meinem Training nicht mit einbaue, weil das Feeling dafür einfach nicht so gut ist. Aber es ist wirklich die, ich will nicht sagen die 1-Million-Dollar-Frage, Simon, aber es ist schon eine sehr, sehr interessante Frage, was da für verschiedene Muskelgruppen in Zukunft auf jeden Fall rauskommen wird. Aber ich kann mir vorstellen, alle profitieren davon, aber manche vielleicht stärker als andere. So könnte ich es mir vorstellen.
Ja. Würde natürlich auch Sinn ergeben, wenn es nicht allgemeingültig für alle Muskelgruppen im selben Ausmaß zumindest dann gelten würde, ne?
Ja.
Und ich glaube, so Thomas, so wie du es aktuell praktizierst, ist es ja auch, wie soll ich das sagen? Es ist zwar ein Invest, den du da machst, aber wenn du halt vorher die Full Range of Motion Sätze machst, dann hast du ja trotzdem so ein Sicherheitsnetz. Es sollte sich dann doch rausstellen, dass das halt alles durch irgendeinen anderen Mechanismus oder durch anderen Umstände zusammengekommen ist. Ja. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Ist auch eine Sache, die ich teilweise selber auch teilweise so mache und halt genauso mache. Halt, wenn dann halt der Muskel halt Full Range nicht mehr geht, dann kommen die Partials halt zum Einsatz. Aber halt noch nicht so, dass man sagt, man macht nur Partials oder so. Ne? Das traut man sich dann halt doch noch nicht.
Genau, das, was du gesagt hast, trifft zu 110% bei mir zu, dieses Sicherheitsnetz. Ich mache erstmal das, wovon ich weiß, dass es mir bisher geholfen hat und schiebe dann danach den neuen Fancy-Scheiß mit rein. Aber ich muss auch fairerweise sagen, bei mir war es halt so, nach meiner Therapie, als ich fertig war und ich war ja zeitgleich noch krank mit Grippe und so weiter, da bin ich ja wieder ins Training eingestiegen mit minimalsten Volumen, sprich ein Satz pro Übung, den ich da gemacht habe. Und jetzt nach und nach wollte ich halt einen zweiten Satz implementieren und ich habe mir einfach gedacht, dann mache ich den einfach partial. Ich meine, weißt du, es hat sich gerade bei mir sehr, sehr gut angeboten. Ich weiß nicht, ob ich es vorher wirklich auch so gemacht hätte.
Sind denn deine Trainingseinheiten dadurch jetzt im Nachgang, nachdem du das so angepasst hast, kürzer geblieben? Deutlich kürzer als vorher?
Nee, ich habe jetzt nicht gestoppt, aber ich würde sagen, dass die eigentlich ziemlich gleich lang sind. Ja.
Right. Dann bleibt es weiterhin spannend, aber schon sehr, sehr vielversprechend, was so, glaube ich, die letzten ein, zwei Jahre sich da rausentwickelt hat. Ne? Also da werden wir hier natürlich in dem Podcast-Format maximal dranbleiben an der Thematik, um dann irgendwann vielleicht auch Handlungsempfehlungen geben zu können. Aber das, glaube ich, dauert dann wahrscheinlich noch, bevor man sich das so richtig traut. Obwohl wahrscheinlich schon jeder, der jetzt zuhört, sagt, ich will aber jetzt schon und was meinst du, was wäre so das Beste? muss man halt selber erstmal ausprobieren. Ich glaube, viele werden wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht damit so gut zurechtkommen. Thema Ermüdungsmanagement, Regeneration, muss man ja auch wieder überlegen halt, ne, dass das da immer mit reinspielt, wenn man sich in dieser Muskelposition so vor allen Dingen so mechanisch aufhält. Ne?
Ich sag mal, am Ende des Tages einfach mal ausprobieren. So, weißt du, so ein Beispiel von mir. Ich habe bei einer Übung 4 Sätze Trizeps. Da habe ich den letzten Satz jetzt gegen Partials getauscht. Und es fühlt sich beim Trizeps über Kopfstrecken mega gut an. Wirklich mega gut, da ganz kontrollierte Partials in der gedehnten Position zu machen. Und ich meine, da hat man nicht so krass viel zu verlieren. Und selbst wenn du es 3-4 Wochen machst und sagst, war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, na, dann machst du den 4. Satz wieder normal. Also jetzt nur als Beispiel. So, ne?
Ja, und man muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, relativ viele, oder ich spreche jetzt mal einfach für mich, ich zum Beispiel, ich habe bei den Waden sowieso nichts zu verlieren. Also ich könnte auch einfach direkt, vielleicht mache ich das auch mal, dass ich einfach mal wirklich nur Partials mache, weil ob ich meine Waden gar nicht trainiere, ob ich sie über eine volle Range of Motion trainiere, ob ich sie 5-mal die Woche oder 2-mal die Woche trainiere, es bleibt eh immer gleich. Also vielleicht einfach mal den Sprung ins kalte Wasser wagen.
Weißt du, so bietet das Elend mal komplett neue Möglichkeiten. Ja, genau. Super, oder?
Genau.
Man kann auch aus schlechten Sachen
einfach
machen.
Genau, einfach ein Testfeld suchen, wo man einfach frei sich mal ausprobieren kann. Ja.
Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören. Ja. Vielleicht sollten wir die Zuhörer jetzt dazu auffordern, quasi jetzt mal 3 Monate zu investieren und jetzt nur Partials zu machen bei den Waden. Und dann können sie sich gerne mal bei uns melden und mal so Erfahrungsberichte durchgeben.
Zumindest die ohne Waden, ne? Davon gibt es ja mehr.
Sollte es ein paar geben, ja.
Ja.
So, Simon und ich, wir können da schon mal mit reinstarten.
Also ich glaube, ich auch.
Okay. Starten wir alle rein. Alright, würde ich sagen, wie gesagt, Thema bleibt spannend. Wir bleiben dran. Und Simon hat auch was ganz anderes, aber auch sehr, sehr Interessantes mitgebracht.
Ja, genau. Also kompletter Themenwechsel. Aber ich fand es trotzdem wieder mal eine sehr interessante Studie, weil es, glaube ich, auch ein Bereich ist, dem jeder von uns schon mal irgendwie im Laufe der Trainingslaufbahn begegnet ist. Und zwar lautet der Titel der Studie Effects of Preferred versus Non-Preferred Music on Resistance Exercise Performance. Ist eine Studie von Ballmann et al. Von 2018. Es gibt mittlerweile auch eine neue Studie von dem Labor von, ich glaube, 2021. Der Aufbau ist aber ein bisschen anders. Trotzdem vielleicht für die Zukunft auch nochmal interessant. Genau, aber für heute habe ich mich mal dieser Studie gewidmet. Ich finde es, wie gesagt, insofern interessant, weil Thema Musik, ich wette, jeder hat das schon mal gehabt. Ich meine, die allermeisten, zumindest die ich kenne, hören Musik während dem Training über Kopfhörer. Jeder nimmt seine eigene bevorzugte Musik mit. Und es gibt ja fast nichts Blöderes, als wenn man in die Umkleide geht, man sucht seine Kopfhörer und merkt, shit, ich habe sie daheim liegen lassen und jetzt muss man halt zu der Fitnessstudio-Radiomusik trainieren und jeder ist eigentlich schon genervt. Von daher ist das jedem schon mal irgendwo begegnet und hier hat man sich dem Ganzen eben mal angenommen, was denn die Musik, vor allem die bevorzugte Musik, für einen Effekt auf die Leistung im Training hat. Ob das jetzt nur Präferenz ist, dass man halt gerne Musik hört oder ob es auch wirklich sich objektiv in Zahlen äußert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was wurde gemacht? Es wurden insgesamt 12 männliche Probanden rekrutiert. Die hatten auch alle Erfahrung im Krafttraining. Erfahrung wurde hier gleichgesetzt mit, dass sie mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche ein Krafttraining absolviert haben mussten, vor Studienbeginn, also einfach schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und sie hatten außerdem Erfahrung mit dem Bankdrücken. Insofern relevant, weil das Bankdrücken auch in dieser Studie als Testübung verwendet wurde. Also waren keine Anfänger, hat sich auch in den Zahlen eigentlich wiedergespiegelt. Das durchschnittliche einer Wiederholungsmaximum von den Probanden im Bankdrücken lag bei knapp 128 Kilo. Also definitiv etwas fortgeschrittenere Leute.
Wie schwer waren die, wenn ich frage? Weißt du das vielleicht? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber.
Nein, alles gut.
128 finde ich schon ganz schön krass.
128, ja, ist definitiv stabil. Ich kann es gleich aufmachen. Ich habe die Studie parallel hier geöffnet.
Kein Stress.
Guck da mal in der Tabelle nach. Wenn es überhaupt aufgelistet war, vielleicht war es auch gar nicht mit drin. Ah, doch, warte, hier habe ich es. Hatten im Durchschnitt aber auch 95 Kilo.
Okay.
Also waren durchaus auch etwas schwerer, aber nichtsdestotrotz, ich meine, 128 Kilo musst du so oder so erstmal bewegen. Ne? Genau. Also, die Probanden wurden, bevor sie das eigentliche Experiment durchliefen, musste erstmal ihre Musikpräferenz ermittelt werden. Also man wollte rausfinden, was hören sie gerne und was hören sie vielleicht weniger gerne. Dazu mussten sie insgesamt aus 6 Musikgenres auswählen. Da war Rock'n'Roll war mit dabei, Hip-Hop, Country-Musik, also verschiedenste Genres. Und mussten hier quasi ranken, was sie am liebsten hören und was sie am wenigsten gerne hören. Nachdem man das gemacht hatte, wurden die Probanden in 2 Gruppen eingeteilt. Es gab einmal die Preferred-Gruppe, also sprich Probanden in dieser Gruppe, die durften während des Bankdrückens, also während des späteren Tests, durften Musik aus dem Genre hören, was sie auch am liebsten hören. Und dann gab es noch die Non-Preferred-Gruppe, das war jetzt genau das Gegenteil. Die Probanden haben Musik aus dem am wenigsten gern gehörten Genre gehört. Und dann hat man eben geschaut, wie wirkt sich das jetzt auf die Leistung aus. Genau, der Ablauf insgesamt von dem Experiment war so, es gab einen ersten Laborbesuch, da wurde erstmal das einer Wiederholungsmaximum getestet, um zu schauen, wie der Status quo quasi ist. Und dann im zweiten und im dritten Laborbesuch absolvierten die Probanden jeweils einen MRAP-Satz, also haben so viele Wiederholungen gemacht wie möglich, mit 75% des zuvor ermittelten einer Wiederholungsmaximums im Bankdrücken. Und das eben entweder mit ihrer bevorzugten Musik oder mit der Musik, die sie halt am wenigsten gerne hören. Man hat dann verschiedene Parameter gemessen, wie die Anzahl an absolvierten Wiederholungen. Man hat die durchschnittliche Hantelgeschwindigkeit gemessen. Man hat die Power gemessen innerhalb der ersten 3 Wiederholungen und so weiter und so fort. Für uns eigentlich am relevantesten, denke ich mal, die Anzahl der absolvierten Wiederholungen. Komme ich zu den Ergebnissen. Erstmal vorneweg, kleiner Fun Fact, hat gar nicht so viel mit den Ergebnissen zu tun, aber nichtsdestotrotz. Ganz witzig zu sehen. 11 der 12 Probanden haben Rap bzw. Hip-Hop als favorisiertes Genre angegeben. Und 10 von 12 Probanden haben Country-Musik als das am wenigsten favorisierte Genre angegeben. Also so kleine Side-Note. Ansonsten waren die Ergebnisse aber ziemlich eindeutig, weil in jeder der gemessenen Variablen, auch in der absolvierten Anzahl an Wiederholungen, haben die Probanden, die ihre bevorzugte Musik gehört haben, statistisch signifikant besser abgeschnitten. Und auch die Effektstärken waren überwiegend groß und haben eben für die Gruppe gesprochen, die ihr bevorzugtes Genre hören konnten. In Zahlen war es dann gar nicht so extrem. Also wenn es um die absolvierten Wiederholungen geht, dann hat die Preferred oder die Probanden in der Preferred-Gruppe, oder wenn sie halt die Musik gehört haben, die sie gerne hören, haben sie im Durchschnitt 10,58 Wiederholungen absolviert mit 75% ihres einer Wiederholungsmaximums. Und wenn sie die nicht so gern gehörte Musik hören mussten, mehr oder weniger, waren es 8,9 Wiederholungen. Also es waren ja so 1,6, also nicht ganz 2 Wiederholungen mehr, die sie dann letzten Endes mit guter Musik sozusagen auf den Ohren mehr geschafft haben. Es wurde auch ganz interessant, das habe ich noch mit aufgenommen, es wurde auch die Motivation direkt nach dem Satz quasi gemessen, auf so einer VHS-Skala nennt sich das, also mussten quasi angeben von 0 bis 100 auf dieser Skala, wie motiviert sie sich gefühlt haben. Und hier war der Unterschied auch sehr, sehr, sehr groß. Also wenn sie ihre bevorzugte Musik gehört haben, dann lag die durchschnittliche Motivation bei 80,4 von 100, also ziemlich weit oben. Und wenn sie die Musik gehört haben, die sie nicht so gerne hören, lag der durchschnittliche Wert bei 18,8. Also hat die Musik auf jeden Fall hier einen ziemlich starken Einfluss auf die Motivation gehabt. Genau. Komme ich so ein bisschen zum Fazit, was wir mitnehmen können, was vielleicht noch so ein, zwei Anmerkungen sind. Vorneweg, was ich ganz wichtig finde bei dieser Studie, man kann hier jetzt nicht pauschal sagen, dass Musik unsere Leistung verbessert. Denn es gab ja keine Kontrollgruppe. Also es gab keine Kontrollgruppe, die gar keine Musik gehört hat. Weil man kann jetzt zwar sagen, okay, wenn man die Wahl hat zwischen Musik, die man gerne hört, und Musik, die man überhaupt nicht mag, dann ist man wahrscheinlich besser dran, wenn man die Musik hört, die man auch gerne mag. Aber man kann eben nicht sagen, dass Musik zu hören, die man gerne mag, auch besser ist oder zu mehr Leistung führt, als gar keine Musik zu hören. Weil eben diese Kontrollgruppe gab es hier in dieser Studie nicht. Und es könnte eben sein, dass keine Musik zu hören auch vielleicht zu gleich guten Resultaten geführt hätte, wie ein bevorzugtes Musikgenre zu hören. Also sprich, dass einfach das, wenn man halt Musik hören muss, die man nicht so gerne mag, dass das einfach die Leistung reduziert, dass man es eher so sieht. Genau, aber nichtsdestotrotz, es ist halt oft ein typisches Szenario, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn ich ins Studio gehe und ich höre die Musik, die da läuft, dann ist das selten was ich geil finde. Genau, ansonsten auch hier nochmal, was die Zahlen angeht, ja, knapp 1,5 Wiederholungen ungefähr, mehr ist jetzt zwar nicht ultra viel, aber ich meine, man hat sich einen Satz angeguckt. Es wäre spannend zu wissen, wie es ist, vielleicht auch über mehrere Sätze hinweg, ob es vielleicht auch hinten raus, wenn man mehr ermüdet und auch mental so ein bisschen geplättet ist am Ende vom Training, ob es dann vielleicht nochmal, gerade wenn man sich diese hohe Motivation anguckt, nochmal so einen extra Push gibt hinten raus und da der Effekt vielleicht größer wird. Und natürlich auch hier, wie es über lange Zeit ist, ob sich dieser kleine Effekt, den man jetzt innerhalb von nur einem Satz sieht, über viele, viele Einheiten, Wochen, Monate wirklich insofern äußert, dass dieser kleine Effekt akut gesehen einen größeren Effekt langfristig gesehen bewirkt. Genau. Und ich fand aber trotzdem zum Abschluss das Ergebnis insofern auch irgendwo ein Stück weit beruhigend, weil man muss sagen, selbst wenn man jetzt eben in so einer Situation ist, man kommt im Training an, man will gute Musik hören, merkt, Mist, Kopfhörer vergessen, dann bedeutet das auch nicht, und das habe ich auch schon oft erlebt, dass das Training jetzt komplett für die Katz ist und man überhaupt nicht mehr performen kann. So ist es nicht. Vielleicht ist es ein kleines bisschen weniger, bringt man ein kleines bisschen weniger Leistung, aber eigentlich sollte es einen nicht davon abhalten, trotzdem gut zu performen. Genau, und das war's.
Right. Auch wieder sehr interessant aus meiner Sicht. Alle werden es nachempfinden können, die zuhören. Was mir dazu gleich eingefallen ist, oder ich versuche dann ja mal zu ergründen, so was sind die Mechanismen dahinter, so rattert das so ein bisschen. Am Ende kann ich mir halt immer einfach nur gut vorstellen, dass in bestimmten Situationen Musik einfach den Fokus schärft und die Erregung in einen Bereich bringt, in dem man davon profitiert, in dem man einfach wahrscheinlich ein bisschen neuronal effizienter pro Wiederholung unterwegs ist und am Ende kommen dann dadurch einfach mehr zusammen, weil der Fokus und diese Erregung einfach noch in einem positiven Niveau Ausmaß sind. Ne, aber was mir halt auch öfter über den Weg läuft in meinem eigenen Training, dass es auch Situationen gibt, wo das halt genau andersrum läuft. Halt. Dass auch Musik, die ich eigentlich mag, mich zu sehr erregt in dem Sinne, ja, und einfach den Fokus dann vielleicht sogar ein bisschen zu weit hochtreibt, sodass der Fokus einfach zu hoch ist und du nicht mehr diese Menge an Fähigkeiten, die du vereinen musst, unter einen Hut kriegst, weil einfach das dich so ein bisschen stört. Ne? Deswegen finde ich das Thema immer interessant, aber bringe immer gern diese Facette mit rein, dass das natürlich nicht immer der Fall sein muss, weil wir uns in bestimmten Phasen eines Trainingszyklus einfach in bestimmten Ermüdungszuständen befinden, sowohl körperlich als auch mental. Und ich glaube, für mich würde ich immer sagen, so Anfang eines Trainingsblocks profitiere ich mehr davon. Und je später das Ganze wird oder bevor es kippt von der Ermüdung, bevor man sagt, oh, heute nochmal die Performance der letzten Woche wiederholen oder noch was draufpacken, wird schon sauschwer, dann hilft mir Musik meistens nicht. kenne aber auch viele Athleten, die ich betreue, bei denen das dann nochmal hilft. Also die dann nochmal, ne, ihr absolutes Emotionslied rausholen und dann einfach nochmal mehr geht. Das mal so mein Input zu dem Thema.
Ja, also ich fand es ganz gut, was du gesagt hast, dass es auch manchmal zu viel sein kann und man sich schon fast so ein bisschen überhypt vor einem Satz. Genau. Kenne ich auch von mir, dass das Hypen an sich schon so ein bisschen Kraft kostet. Genau. Ne? Und dann die letzte halbe Rap, die du sonst vielleicht rausgeschoben hast, vielleicht nicht mehr drin ist. Ja. Das kenne ich auf jeden Fall. Simon, ich wollte noch sagen, ich habe jetzt nur im Kopf, die bessere Gruppe hat 10 Reps gemacht, die schlechtere ungefähr 8. Ja. Ungefähr. 10,5 war es, glaube ich, gegen was?
Genau, 10,5 gegen 9. Ja,
plus ja, minus. Ja, okay. Also ich meine, na, prozentual ist das jetzt auch nicht wenig. Ne? Also runden wir mal ab auf 10%, ist trotzdem viel. So, absolut, also ja. So ausgedrückt, ja. Denke ich, dass es völlig okay ist. Und ich denke auch ein relativ realistisches Ergebnis, weil ich versetze mich jetzt nur mal in meine Lage beim Training. Wenn ich dann ein Lied habe, worauf ich Bock habe, na, dann ist das eigentlich genauso diese entscheidende Rap, die den Unterschied macht, hätte ich gesagt. Vielleicht mal 2, aber 2 wäre schon eigentlich echt viel, hätte ich gesagt. Also von daher, nur für die Hörer, weil ich glaube, wir hatten das schon in ein paar Studien mal. Es klingt erstmal wenig, aber prozentual gesehen ist es eigentlich dann doch relativ viel. Und ich glaube, es war ja auch signifikant, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von daher würde ich sagen.
Sowohl signifikant als auch große Effektstärken.
Ja, also
die das Ganze untermauern.
Und passt.
Stimme ich dir hundertprozentig zu. Vor allem auch bei so einer Übung wie Bankdrücken. Ganz ehrlich, Bankdrücken, da kannst du nicht so viel rausgrinden wie jetzt beim Kreuzheben oder so. Mhm. So beim Kreuzheben, wenn es schwer wird, ja, dann gehen halt nochmal 3. Mhm. Aber beim Bankdrücken ist es halt einfach irgendwann Schluss. So, und eben da, wie du sagst, wenn du da 1 oder 2 Wiederholungen mehr schaffst, das ist schon gar nicht so wenig. Vor allem bei Leuten, die natürlich schon etwas fortgeschrittener sind, wie es jetzt auch der Fall war.
Ich wollte auch noch irgendwas anderes anmerken. Ich komme jetzt aber nicht mehr drauf. Scheiße. Was anderes. Trotzdem, 1, 2 Punkte habe ich noch. Was ich sagen wollte, das Ding ist ja, Hip-Hop-Musik, also die haben ja die Lieder quasi ausgewählt vorher, ne? Also die wurden zugeschoben quasi von den Testern. Die wussten nur Hip-Hop und der Proband kriegt irgendein Hip-Hop-Lied.
Genau, richtig? Also es war so, die hatten, wie gesagt, diese 6 Genres, aus denen sie auswählen mussten zu Beginn oder halt ranken mussten. Und dann hatten sie pro Genre, hatten die Tester, hatten quasi 5 Lieder aus irgendeiner Top 10, aus so einer Top 10-Liste, haben die rausgesucht für das jeweilige Genre und dann eben aus diesem Genre die Musik abgespielt,
Weil da hätte ich auch gesagt, Hip-Hop muss ja nicht gleich Hip-Hop sein, ne? Also
100%.
Kannst du auch ein Hip-Hop-Lied erwischen, was du absolut nicht feierst und dich das ist überhaupt nicht hype. Genauso wie mit Country. Da kann ja auch mal was dabei sein, was dich innerlich triggert. Zum Beispiel, ich will gar nicht anfangen, über meine Playlist zu reden. Also wenn Leute wüssten, was da teilweise drin ist, was mich dann in diesem Moment irgendwie berührt, passt, um zu ballern. Also es kann ja so und so gehen. Ja. Was mich aber noch interessiert, du meintest ja, die hatten, und ich weiß das auch, die hatten eine Follow-up-Studie, ne?
Genau, das war dann ich glaube, 2 oder 3 Jahre später.
Ja, bist du in der drin so ein bisschen?
Ich habe kurz reingelesen, aber ich bin nicht voll drin. Aber da geht es auch darum, eben auch keine Musik zu hören. Also genau das, was ich jetzt quasi angezweifelt habe oder
kritisiert habe. Ja, ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass die den Follow-up irgendwie noch spezifizierter ausgeführt haben. Auch vielleicht sogar mit eigenen Liedern, die man mag. Und ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher.
Ja, müsste ich jetzt selber reingucken,
kann
ich so nicht sagen. Ja. Aber kannst kann ich ja mal für die Zukunft sonst...
Kannst ja vielleicht als Update für die nächste Folge machen. Ja, coole Sache. Und dann noch eine Sache, Simon, ich will dich gar nicht wie immer mit meinen blöden Fragen ins Boxhorn jagen, aber es hat mich interessiert, weil es kurz... wie haben die Power getestet? Weißt du das?
Power haben die... Ja, warte... Ich muss gerade mal gucken, ob sie es mit drin hatten.
Also du sagtest ja Geschwindigkeit, das leuchtet mir ein, wie sie es gemacht haben.
Genau, also die haben die Hantelgeschwindigkeit gemessen, halt über so ein, wie heißen die, Speed oder Velocity Transducer. Mhm. Und dann ist das ja eigentlich einfach nur eine Formel.
Ist es so? Ich weiß es gar nicht.
Ja, warte. Mal gucken, ob ich es finde. Nee, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht.
Wenn nicht, ist auch egal. Es hat mich aber sofort getriggert, als du es gesagt hast.
Ja, ja. Doch, doch. Power ist auf jeden Fall eine Formel. Moment. Nee, ich finde es jetzt so auf die Schnelle nicht. Ja. Nee, kann ich dir jetzt so gerade gar nicht auf die Schnelle beantworten. Ich könnte jetzt schnell googeln.
Ja, ist, glaube ich, jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht so super, super interessant, ne? Weil sie
Wahrscheinlich,
die
ja.
Powerlifting-affinen Menschen vielleicht eher, ne? Aber für die Bodybuilder, die so Power, what, ja, gut. Gehört zur Gleichung dazu, aber habe ich halt oder habe ich halt nicht, ne?
Ist gut, lass das Thema. Simon, wir können da auch mal
Ja, nee,
drüber quatschen.
ich komme mir gerade richtig dämlich vor, weil wir das auf jeden Fall im weil mir das auf jeden Fall eigentlich geläufig sein müsste. Aber Power ist Kraft mal Geschwindigkeit.
Okay.
Genau. Sprich, dasselbe wie Arbeit durch Zeit. Gut.
Haben alle wieder was gelernt. Die typischen Gleichungen, die man dann natürlich auch wieder vergisst, weil sie in der Praxis dann zwar stattfinden, aber nicht im Gedächtnis stattfinden.
Zumindest nicht, ich würde mal sagen, zumindest nicht in den Bereichen, in denen wir uns so auffallen. Klar, wenn du jetzt irgendwo im athletischen Bereich unterwegs bist, hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du jetzt im Hypertrophiebereich unterwegs bist, wo ich mal behaupten würde, dass es sicherlich in der Theorie auch irgendwo relevant ist, aber in der Praxis nichts ist, womit du aktiv als Variable arbeitest.
Ist ja auch immer, ist jetzt völlig ab vom Thema, aber dieses Velocity, diese Gerätschaften, die das dann halt messen, ist ja so im Powerlifting, so, also ich bin da ja überhaupt nicht drin, aber glaube ich auch sehr, sehr selten genutzt, oder? Auch wenn es
Also,
verlockend vielleicht klingt.
ja, es ist sicherlich ein sehr cooles Tool, aber man muss halt sagen, die Dinger sind gar nicht so günstig. Und ich glaube, für viele hapert es auch einfach so ein bisschen dann an der praktischen Umsetzung. Also sich so ein Teil zu besorgen, da musst du es halt bei den Lifts, die du dann absolvierst, immer mit anbringen. Da musst du das Ganze auch irgendwo tracken. Gut, ich glaube, da gibt es dann teilweise auch Tools, wo man das Ganze dokumentieren kann. Aber ich glaube, viele machen sich dann auch die Mühe nicht, das alles so genau zu dokumentieren und dann zu vergleichen.
Ja, vor allen Dingen, was benutzt du die Daten dann halt auch, ne? Und was für Schlüsse schließt du daraus und was für
Genau.
Handlungen
Genau.
schließt du dann halt daraus? Und ja, also ich finde es halt interessant, wenn ich dann Leute sehe, die das benutzen, halt, glaube ich, Lane Norton habe ich da zuletzt mal sogar mitgesehen. Aber was für ein Aufwand das im Training dann halt ist, ne? Also das sind dann meistens ja auch Menschen, die dann immer noch ihr Stativ dabei haben, um sich dann natürlich noch zu filmen. Also diesen Anhaltspunkt zu haben, was macht das Ganze optisch, was macht das jetzt von den Zahlen? Da muss man sein Training ja auch noch irgendwie tracken, mal abseits dieser Variable. Dann musst du ja auch noch irgendwie von A nach B laufen, um mehrere Übungen zu machen. So, das wird mich halt schon unfassbar stressen, grundsätzlich mein Training auszuführen, weil ich dann irgendwie, ich brauche ja 3,5 Stunden oder so halt, um, ne, also, ja, vielleicht mal ein Thema für spätere Folgen, aber gibt es wahrscheinlich nichts, ne? Was so, soll ich das sagen, Tools im Krafttraining angeht, ob das positiv, negativ zu bewerten ist, müsste man sich wahrscheinlich ein Tool raussuchen. Aber gerade zum Thema, wo ich gerade viel drüber sinniere selber, diese ganze, wie nennt man das, Fitness-Gadgets, Apple Watches, Fitbit, etc., ob das Ganze so mittlerweile noch einen positiven Effekt hat oder auch viele vielleicht auch schon mittlerweile, wenn man es zu lange macht, vielleicht auch kontraproduktiv wirken kann. Weil man nicht einfach nur noch macht, sondern immer nur auf Feedback Handlungen ausführt. Yes. Alright. Haben wir wieder zwei super Sachen rausgehauen. Habt ihr noch was anzumerken bezüglich Musik? Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen was raushauen. Euer Top-Set-Song, nennt man das ja heutzutage. Ja. Was ist das?
So Hype-Lieder, PR-Lieder, so
Ja,
mäßig.
genau, so wurde so richtig.
Also ich würde definitiv 069 von Haftbefehl. an die erste Stelle setzen. Ich mag sehr, sehr gerne von Nipsey Hussle, den Titel darf ich aber hier eigentlich nicht aussprechen. Das heißt Rap und dann das N-Wort. Sehr gutes Lied. Und es gibt bestimmt noch ein paar andere. Ich mag hier von Pop Smoke, Dior heißt das, glaube ich. Das höre ich auch mittlerweile gerne für schwere Sätze, falls das jemand kennt. Aber bestimmt kennt es ein paar.
Ja, bei mir, ich habe eigentlich, also bei mir schwankt das auch tatsächlich im Laufe der Zeit so ein bisschen. Es gibt dann Lieder, die ich sehr, sehr gerne höre, auch teilweise so spezifisch für das, was ich dann trainiere. Also gut, ich denke jetzt mal so ein bisschen zurück, als ich deutlich Powerlifting-orientierter trainiert habe. Dann gab es schon so, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt Bankdrücken gemacht habe, eher andere Musik gehört, als ich zum Beispiel beim Kreuzheben gerne gehört habe. Also das hat dann schon wirklich variiert. Eben vielleicht auch da, ich weiß zum Beispiel damals auf der Bank, klingt auch so, als hätte ich so, jetzt wäre ich so der alte Onkel.
Bist du.
Der damals 200 gedrückt hat, aber jetzt wegen der Schulter geht es nicht mehr. Nee, aber zum Beispiel damals eben beim Bankdrücken hatte ich auch oft dieses, ich durfte nicht zu überhyped sein, wohingegen beim Kreuzheben war einfach nur alles raus und Vollgas, da war alles egal. Aber auf der Bank, wenn es ein Tick zu viel war, dann habe ich auch den Satz einfach versemmelt. Dann war es technisch kacke und das kannst du dir halt auf der Bank auch nicht leisten. Da kannst du dann nicht mehr rausgrinden gegen Ende. Wohingegen beim Kreuzheben, ja, geht immer irgendwie noch ein bisschen was.
Ja, kenne ich.
Ja, aber deswegen so tatsächlich so diese, ich habe nicht so meine Standardlieder, die ich höre. Also das schwankt sehr von Zeit zu Zeit.
Ja, also bei mir natürlich auch. Das waren jetzt nur Beispiele.
Ja, aber 069 ist bei mir definitiv auch weit oben.
Hier, was auch sehr gut ist, was Neues, von Asche, falls ihn jemand kennt. Sie nannten ihn Knochenbrecher. Ist auch sehr, sehr geil. Sehr aber gut. Es gibt noch viele, viele. Aber witzig ist, Simon, was du gesagt hast. Julia, meine Freundin, die ist auch so ein bisschen, je nachdem, was sie macht, hört sie verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wenn wir am Ende unseres Trainings unsere klassischen Schulterpump-Sätze machen, da hört sie irgend so einen schnellen Techno-Kack. Ja. So, weißt du? Und bei Kniebeugen hört sie das und dann irgendwie halt je nachdem, was gerade vonnöten ist.
Ja,
absolut. Und Arne, du, wie sieht's bei dir aus?
Oh, ich habe die ganze Zeit überlegt. Mir fallen die Titel immer dann gar nicht sofort ein. Müsste ich, glaube ich, mein Handy raussuchen. Was mich kurz interessieren würde, 069, habt ihr die Serie dazu gesehen? Nee. Oder einfach nur das Lied geil? Wisst ihr gar nicht, dass es eine Serie dazu gibt, ne?
Nee.
Das ist der Titeltrack von einer deutschen Gangster-Serie. Skylines heißt die, glaube ich.
Neu?
Nee, die ist schon bestimmt schon 5, 6 Jahre alt oder so.
Ach,
da spielen aber auch ein paar Rap-Größen mit. Und ich bin gar nicht so ein großer Freund von so deutschen, wie sagt man das, Gangster-Serien so.
Aha.
Die sind ja aus meiner Sicht oftmals so ein bisschen so hart Klischee übertrieben. Aber Skylines fand ich richtig geil. Also
ja, cool.
Das kann ich durchaus empfehlen.
Hör ich mal rein. Simon, weißt du, was mir noch eingefallen ist? Du warst doch immer so ein Rick Ross-Fan.
Stimmt, ja, absolut.
Hat zu lachen.
Hab ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Nee,
aber finde ich immer noch geil, auf jeden Fall.
Ich lache nur, weil ich gerade meine Playlist hier selber so durchgehe. Und Jizzes, muss ich noch sagen, höre ich auch sehr gerne beim Training. Also ich bin ein richtiger Deutsch-Rap-Assi, was Training angeht, muss ich gestehen.
Okay. Ja, ich habe hier noch Calvin Cold heißt der Mann. Just Watch Me. Ist auch das einzige Lied, was ich von ihm kenne, aber das habe ich, glaube ich, sehr, sehr oft gehört. Also ich finde halt Lieder, die halt diesen typischen Tenor haben, so Wachstum, Schmerz überkommen. Ne? Das passt dann für mich immer ganz gut, wenn das so.
Hast du in deiner Prep so Lieder, die dich durch die Prep gezogen haben?
Ja, das war
bei mir zum Beispiel so. Ich hatte so zwei, drei Lieder. Hier zum Beispiel auch das eine von Nipsey Hussle, was ich erwähnt habe. Junge, das habe ich in der Prep zerstört. Also die letzten Wochen. Ich glaube, ich habe das jedes Training 1,5 Stunden lang gehört.
Ja. Okay. Ich hab noch mal geguckt, auf jeden Fall auch Haftbefehl aus Hatern werden Fans mit Moses Pelham ist auch ganz weit oben. Mit 069, die beiden, die, ja.
Ja.
Das ist krass, da, Haftbefehl, ne? So,
dann mit der Pumpgun 2.0 auch gut fürs Training.
Ja.
Aber hören wir jetzt auf, sonst.
Ja, ja. Sonst alles von Nipsey Hussle ist sowieso gut. Der hat sowieso diesen Hustle-Schmerz-Style.
Ja, Arne, das stimme ich dir zu.
Der hat da echt gute Sachen gemacht. Alright, schreibt uns gerne, welche Lieder vielleicht sonst noch in diese Playlist gehören. Markiert uns gerne, Screenshot machen, ne, damit viele Leute den Podcast sehen, hören, auch davon profitieren. Und ansonsten, Jungs, ist es wieder an euch, nochmal den Newsletter zu promoten, definitiv.
www.thestrengthminds.de.
Auch da.
Nice. Dann habt ihr viele der Sachen schon im Detail vorab oder nochmal detailliert.
Manchmal auch im Nachhinein. Es kommt immer drauf.
Je nachdem. Ja. Auf jeden Fall werdet ihr dadurch sicherlich smarter, was eure Hypertrophie-Entscheidungen angehen. Ne? In dem Sinne, Jungs, ich danke euch für die Zeit, für die Studien. Auch. Und ja, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis denne.
Bis denne.